Hey, hast du schon mal darüber nachgedacht, wie ungewöhnlich es eigentlich ist, dass wir Christen relativ häufig über das Blut sprechen? Ich meine, so im normalen Leben ist Blut jetzt nichts, was Menschen gern sehen, okay? Wenn wir Blut sehen, dann erinnert das vielleicht uns an, oder wenn wir Blut hören, dann erinnert uns das an Verletzungen, an Schmerz, an Unfall, Krankheit oder Tod. Und wenn jemand ruft, hey, ich blute, dann wollen wir das eigentlich schnell beheben und nichts damit zu tun haben. Hauptsache, das ist jetzt nicht mehr irgendwie da. Also wenn wir über Blut sprechen, dann ist das gerade in unserem Alltag etwas, was uns eher zurückweichen lässt, uns erschreckt und was wir schnell beseitigen wollen. Und doch kommen wir Christen ja zusammen, so Sonntag für Sonntag, und wir singen über das Blut. Also wir haben im ersten Lied gesungen, das Blut Jesu, so, oder wir singen auch sehr häufig dann das Lamm, was sein Blut vergossen hat, und so viele Stellen, wo wir über das Blut singen und davon sprechen, und wir reden über dieses kostbare Blut, wir bekennen die Kraft des Blutes Jesu. Und auch wenn wir in die Bibel schauen und wir da mal hineingehen, dann erkennen wir, dass ganz viel über Blut geschrieben ist. Und gerade heute, an Karfreitag, steht das Blut Jesu nochmal so im Zentrum. Warum eigentlich? Warum sprechen wir von etwas, das im normalen Leben eher so Distanz oder Angst auslöst, mit solcher Ehrfurcht? Und darüber möchte ich mit euch heute nachdenken, über die Kraft des Blutes. Wir sind in unserer Kraftreihe, und heute passt das natürlich sehr gut rein, dass wir da mal hineinschauen. Wir sind heute hier, weil unser Herr Jesus Christus vor fast 2000 Jahren außerhalb von Jerusalem an einem Ort gekreuzigt wurde, der Golgatha heißt, oder die Schädelstätte, und dort sein Blut vergossen hat. Und die Frage müssen wir uns stellen: Warum hat Gott in seiner ganzen Heilsgeschichte, in seiner ganzen Menschheitsgeschichte dem Blut so ein Gewicht gegeben? Also was hat es damit auf sich so? Warum? Und die Antwort beginnt schon ganz am Anfang der Bibel, im Garten Eden, als Adam und Eva Gott ungehorsam wurden und sündigten. Dann haben sie erkannt, dass sie nackt waren. Auf einmal ist was passiert. Mit einmal war es nicht nur eine äußere Blöße, sondern auch das innere Bewusstsein war da. Sie haben irgendwie Schuld auf sich geladen, nachdem sie von dieser verbotenen Frucht gegessen haben. Und sie merkten auf einmal, dass sie nicht mehr frei waren vor Gott. Sie waren irgendwie gefangen. Und die erste Reaktion von den beiden war, dass sie versucht haben, sich selbst zu bedecken. Sie machten sich Bedeckungen aus Feigenblättern. So eine typische Reaktion vielleicht. So, wir machen uns schuldig und versuchen dann, uns zu verbergen und zu erklären und die Folgen selbst in den Griff zu bekommen. Vielleicht kennst du das so ein bisschen aus deinem Leben. Aber Feigenblätter reichten nicht. Die Bibel sagt uns dann, dass Gott ihnen Kleidung aus Tierfellen machte. Also Gott sieht Adam und Eva in ihrer Situation, wie sie nackt sind, wie sie sich nackt fühlen, sich schämen, zutiefst verunsichert sind, trotz ihrer selbst gebastelten Feigenblättern. Und Gott wird aktiv, um diese Beschämung abzumildern, ihr zu begegnen, einen Ausweg zu schaffen. Gott bedeckt diese Blöße, die Adam und Eva selbst nicht richtig bedecken konnten. Gott erbarmt sich über sie und er macht ihnen Kleidung aus Tierfellen. Und das setzt voraus, wenn man Kleidung aus Tierfellen macht, dass da wohl ein Tier geopfert wurde. Das heißt, am Anfang der Bibel, am Anfang der Menschheitsgeschichte sehen wir schon, dass das Bedecken, für das Bedecken von dieser Scham, von dieser Schuld, musste Blut fließen. Ein Tier musste geopfert werden, damit dieses Fell sie bedeckt. Und das war jetzt nicht nur irgendwie eine praktischere Form von Kleidung, ja, wo es besser war als ein Feigenblatt, sondern es war schon ein Hinweis, ein früher Fingerzeig darauf, dass Sünde nicht von Menschen bedeckt werden kann und dass ihre Folge der Tod ist. So lesen wir in Römerbrief 6, 23, denn der Lohn der Sünde ist der Tod. Das unverdiente Geschenk Gottes dagegen ist das ewige Leben durch Christus Jesus, unseren Herrn. Sünde ist in der Bibel also nicht nur irgendwie ein kleiner Fehler. So, ach, ups, so, ich habe was falsch gemacht. Ist auch keine harmlose Schwäche, sondern Sünde ist Auflehnung gegen den heiligen Gott. Und das erfahren hier Adam und Eva schon mal am Anfang. Oder wie Hebräer 3, Vers 13 auch schreibt, die Sünde betrügt den Menschen. Ja, damit niemand unter euch sich von der Sünde betrügen lässt und sich dadurch dem Wirken Gottes verschließt. Also die Sünde betrügt den Menschen, sie verspricht Leben und bringt Leere. Sie zerstört, was Gott gut geschaffen hat und am Ende führt sie aber in den Tod. Das heißt, Sünde muss behandelt werden und Schuld muss beglichen werden. Und das passierte schon bei Adam und Eva durch Blutvergießen von Tieren. Aber warum? Warum also Blut? Gott selbst sagt es in seinem Wort, in 3. Mose 17, Vers 11. Das ist der Zeitpunkt, wo das Volk Israel aus Ägypten befreit wurde. Jahrhundertelang waren sie gefangen in Ägypten und wurden herausgeführt, wundersam, und mussten dann als Volk zusammenleben. Und Gott hat ihnen ganz viele gute Gebote gegeben, woran sie sich halten sollten, damit sie Gott repräsentieren auch vor den anderen Völkern. Die sind ein abgesondertes Volk, ja, sie sollten Gott gut repräsentieren. Und Gott hat ihnen ganz viel Gutes mitgegeben und auch, wie sie mit Schuld umgehen konnte, mit Sünde. Und dann lesen wir dann im 3. Mose 17, Vers 11, denn im Blut ist das Leben und ich habe angeordnet, dass es auf dem Altar dargebracht wird, um euch von eurer Schuld zu befreien. Weil im Blut das Leben ist, darum werdet ihr durch das Blut mit mir, dem Herrn, versöhnt. Oder wie auch Schlachter ältere Übersetzungen schreiben, denn das Blut ist es, das Sühnung erwirkt für die Seele. Oder Wiedergutmachung, wenn man ein neueres Wort für Sühnung nehmen möchte. Das heißt, die Antwort liegt hier von Gott selbst drin. Das Leben ist im Blut. Das Blut steht für das Leben des Geschöpfes. Das heißt, wenn Blut vergossen wird, bedeutet es, dass ein Leben hingegeben wurde. Und es tritt an die Stelle des Schuldigen, trägt die Strafe der Sünde und schafft Sühnung für seine Schuld. Das Opfer also, was dann quasi auf dem Altar liegt, was die Israeliten machen mussten, um vor Gott reingewaschen zu werden, war also ein Stellvertreter. Dieses Tieropfer starb an der Stelle dessen, der gesündigt hatte und trug die Strafe für seine Sünde. Und wenn wir mal in den Hebräerbrief reinschauen, Hebräerbrief ist im Neuen Testament und beschreibt ganz viel Parallelen zu den ganzen Opferritualen und so weiter. Und ich werde heute immer wieder in den Hebräerbrief reingehen, und Hebräerbrief 9, 22 sagt, überhaupt ist nach dem Gesetz, also das, was Gott hier so dem Volk Israel gegeben hat, fast jedes Mal Blut nötig, wenn etwas gereinigt werden muss. Und ohne das Blut eines Opfers gibt es keine Vergebung. Also, das Leben ist im Blut und deswegen braucht es Blut, um etwas zu sühnen. Und David, König David, ein König aus dem Alten Testament, er hatte auch gesündigt und er betete in einem Psalm, lesen wir es, darum, dass er gereinigt wird. Er rief zu Gott nach einer Reinigung durch Blut, die ihn abwaschen und weißer machen würde als Schnee. In Psalm 51 sehen wir zwei Verse nur. Da schreibt David, wasche meine Schuld ganz vor mir ab und reinige mich von meiner Sünde. Reinige mich von meiner Sünde, so wie der Priester dies mit einem Isopbüschel tut. Dann bin ich wirklich wieder rein. Wasche meine Schuld von mir ab, dann werde ich weißer sein als Schnee. Also David empfindet hier eine Schuld, die er gereinigt haben werden möchte. Und diese Isoppflanze ist ein kleines mehrjähriges Kraut, das so im Mittelmeerraum heimisch ist. Ja, und sie wird gewöhnlich etwa einen halben Meter hoch, hat verholzte Stängel, kleine spitze Blätter, wie ihr es auch auf dem Bild sehen könnt. Und diese Blütenähren mit so kleinen blau-violetten, rosa-roten oder weißen Blüten. Und es wurde damals genommen für rituelle Zwecke, weil diese kleinen, wahrscheinlich buschige Form da gut für geeignet war, um etwas zu besprengen. Das heißt, damals wurde ein Tier geopfert, dann wurde dieser Büschel reingetunkt und dann wurde damit besprengt. Und deswegen steht diese Isoppflanze auch für sinnbildlich für Reinigung in der Bibel. Und als David hier halt rief, reinige mich mit diesem Isop, dann meinte er jetzt nicht die Pflanze, okay? Er meinte halt, Gott, reinige mich mit etwas, damit meine Schuld vergeben wird, damit ich frei werde von Schuld. Und er meint das Blut von Opfertieren in seinem Kontext. Aber er wusste, hey, da musste was fließen, da muss etwas gereinigt werden in ihm. Doch wenn wir uns das ganze Opfersystem mit dem Blutvergießen von Tieren oder Vögeln anschauen, wie wir es gerade im Alten Testament haben für das Volk Israel, dann stellen wir fest, dass es die Sünde nicht endgültig wegnehmen konnte und nicht auslöschen konnte. Diese Opfer von Tieren und Vögeln reichten nicht aus, um eigentlich das eigentliche Problem der Sünde wirklich zu lösen. Sie waren kein vollkommener Ersatz und konnten deshalb auch kein vollkommenes Opfer sein. Weil Tiere nicht zur selben Natur gehörten wie die Menschen, die gesündigt haben. Tiere hatten nicht die freie Wahl, stellvertretend einzutreten, sind keine freien moralischen Wesen. Und deswegen war es immer eine begrenzte Lösung, Tiere zu opfern, Blut zu vergießen von Tieren, damit Sünde gereinigt wird. Und es war immer nur ein Opfer, was darauf hinweiste, hey, da musste was Besseres kommen. Es war wie so ein Schatten, wie so ein Hinweis, eine Erinnerung, dass da wirklich was nötig war, damit die Sünde weggenommen wird. Und Hebräer 10, 1 bis 4 lesen wir folgende Verse. Und manchmal ist der Hebräerbrief auch gar nicht so einfach zu verstehen, aber ich hoffe, dass ihr so ein paar Gedanken mitnehmen könnt und die ich versuche zu erklären. Das Gesetz lässt also nur ein Schattenbild der künftigen Güte erkennen, nicht deren wahre Gestalt. Also die Gesetze, die Gott gegeben hat für das Volk Israel mit dem ganzen Opfersystem. Mit seinen Jahr für Jahr dargebrachten und immer wieder gleichen Opfern kann es die, die vor Gott treten, niemals völlig von ihrer Schuld befreien. Wenn es anders wäre, hätte man dann nicht schon längst aufgehört zu opfern? Denn der Opfernde wäre ja mit einem einzigen Opfer für immer rein und seine Sünden würden sein Gewissen nicht länger belasten. Tatsache jedoch ist, dass die Menschen durch die Opfer alljährlich wieder neu an ihre Sünden erinnert werden. Das Blut von Stieren und Böcken ist eben nicht imstande, Sünden wegzunehmen. Und Menschen brauchen also eine Lösung. Menschen brauchen eine Lösung für ihren Zustand. Menschen brauchen eine Lösung für ihren Zustand, dass sie Sünder sind und Schuld auf sich geladen haben. Weil durch die Sünde, die du in deinem Leben praktizierst und die Schuld, die auf dich so kommt, bist du unter diesem Urteil, die Bibel spricht von Verdammnis. Das heißt, dein Urteil wurde gesprochen, dass du, wenn du jetzt Gott nicht annimmst, dass du verdammt bist, dass du getrennt bist von Gott. Und das ist ein Problem, das ist ein großes Problem. Und für diesen Zustand brauchte es eine wirkliche Lösung, eine echte Erlösung. Weil in diesem Zustand waren wir jetzt nicht nur unter der Sünde, sondern wir waren auch unter dieser Herrschaft der Sünde, so wie es die Bibel beschreibt, unter der Macht des Feindes und des Todes. Und wir waren gebunden, weil wir da drin waren, in diesem Machtverhältnis von Sünde. Und wir können uns ja nicht selbst retten. Und auch diese Tieropfer für das Volk Israel waren immer nur so ein Vorschatten. Okay, es war wieder möglich, dass Gott was gereinigt hat. Das war nie, dass das in den Kern des Menschen hineinging und wirklich Menschen von innen heraus verändert hat und das Gewissen gereinigt hat, wie wir es gerade gelesen haben. Und was begonnen hat mit der Kleidung aus Fell im Garten Eden bis zu diesem ganzen Opfersystem für das Volk Israel, war also nur ein Bild, nur ein Hinweis auf das, was wirklich nötig war. Ein Stellvertreter musste kommen, der nicht von Sünde befleckt ist. Jemand, der sich freiwillig hingibt, um den Tod zu erleiden, den wir verdient hatten, und sein Blut zu vergießen. Und die einzige Möglichkeit, wie das geschehen konnte, war, dass Gott selbst als Mensch kam in Fleisch und Blut. Und deswegen ist Jesus gekommen. Jesus war sündlos und vollkommen. Er wurde in allem versucht, wie wir es im Hebräerbrief lesen, und doch war er ohne Sünde. In Jesus ist keine Sünde, heißt es auch im ersten Johannesbrief. Und Jesus ist der eingeborene Sohn des Vaters. So heißt es in Johannes 3, Vers 16. Also er ist der einzige Sohn. Es gibt keinen zweiten oder dritten Jesus. Also warte nicht auf jemanden, der noch kommen soll, sondern Jesus ist schon gekommen. Und er ist der eingeborene, der einzige Sohn Gottes, der auf diese Welt gekommen ist. Und er ist der Erstgeborene. Also das sind zwei verschiedene Wörter, okay? Er ist der Erstgeborene über die ganze Schöpfung. Das heißt, er hat eine Stellung und einen Rang und er herrscht über der ganzen Schöpfung. So beschreibt ihn die Bibel in Kolosser 1, Vers 5. Er ist der Erstgeborene über die ganze Schöpfung. Er ist auch der Erstgeborene des Vaters, den alle Engel anbeten, Hebräer 1, Vers 6. Und indem Jesus zum Opfer wurde, wurde er auch der Erstgeborene aus den Toten. So heißt es in Kolosser 1, Vers 18. Das heißt, Jesus ist der Erstgeborene aus den Toten. Das kennzeichnet ihn als den Überwinder des Todes. Und der Tod hat keine Macht mehr über ihn. Das heißt, er ist der Erstgeborene auch. Und er ist aus den Toten. Er ist der Überwinder des Todes. Und in Ewigkeit regiert er. Er ist auch der Erstgeborene unter vielen Brüdern, heißt es in Römer 8, Vers 29. Das heißt, wir sind in einer Familienbeziehung hineingekommen mit Jesus und mit meinem Vater im Himmel. Wir sind hineingekommen, weil er der Erstgeborene unter vielen Brüdern ist. Das heißt, die ganzen Beschreibungen mit den Erstgeborenen haben eine Bedeutung, denn die höchste Form des Opfers war das Opfer des Erstgeborenen, lesen wir in 1. Mose. Das heißt, der Erstgeborene stand für den Anfang von Kraft, Würde und Stärke. Der Erstgeborene galt vor Gott als heilig und war Gott geweiht. Und deswegen sind diese ganzen Bedeutungen der Erstgeborene wichtig, damit wir verstehen, wer Jesus für uns ist. Zum Beispiel in 2. Mose 34, 19 sagt Gott, jeder erstgeborene Junge und jedes erstgeborene männliche Tier, ob Rind, Schaf oder Ziege, gehört mir. Und dieser eine gab sich selbst als Opfer hin. Das Blut des Erstgeborenen, des Eingeborenen, wurde für die sündige Menschheit vergossen. Er und er allein konnte der vollkommene Stellvertreter sein, der die Sünden der ganzen Welt auf sich nimmt, sein Blut vergießt, das heißt sein Leben hingibt und an unserer Stelle den Tod erleidet. Und wir springen wieder einmal in den Hebräerbrief rein. Das ist auch eine lange Stelle, auch die letzte lange Stelle. Und ich möchte, dass wir nochmal lesen, nochmal genauso aufmerksam hinhören mit den Sachen, die wir gerade gehört haben. Jetzt aber ist die Zeit angebrochen, denn jetzt ist Christus gekommen, der Hohepriester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Der Hohepriester war damals diese auserwählte Person, die einmal im Jahr in das Allerheiligste gehen durfte. Das heißt, das Volk Israel hatte ein Zelt mit dem Heiligsten, mit dem Allerheiligsten, und im Allerheiligsten wohnte Gottes Gegenwart. Und einmal im Jahr durfte eine Person, der Hohepriester, hineingehen, um dort auch was zu opfern für sich selbst und für das Volk stellvertretend. Und der Hebräerbrief beschreibt Jesus als den besseren Hohepriester, der uns die wahren Güter gebracht hat. Er hat ein größeres und vollkommeneres Zelt durchschritten. Ein Zelt, das nicht von Menschen gemacht wurde und nicht zu dieser Schöpfung gehört. Das heißt, Jesus hat den Weg frei gemacht in die Gegenwart Gottes. Das ist ein besseres Zelt, nicht von Menschen gemacht, keine Stiftshütte, kein Zelt, was Menschen gebaut haben, wo Gottes Gegenwart eingegrenzt war, sondern Jesus Christus hat ihm den Vorhang zerrissen geistig und hat den Weg frei gemacht, damit wir vor Gott treten dürfen. Das heißt, da gibt es keinen besonderen Ort mehr, wo wir hingehen müssen, hinpilgern müssen, damit Gottes Gegenwart erlebbar ist. Und davon spricht ja hier der Hebräerschreiber, dass er das für uns ermöglicht hat. Und was ihm den Weg ins Heiligtum öffnete, war nicht das Blut von Böcken und Kälbern, sondern sein eigenes Blut. Ein einziges Mal ist er hingegangen und die Erlösung, die er bewirkt hat, gilt für immer und ewig. Nun reinigt zwar auch das Blut von Böcken und Stieren, aber dabei handelt es sich nur um eine äußerliche Reinheit. Und nicht anders ist es, wenn die, die unrein geworden sind, mit der in Wasser aufgelösten Asche einer jungen Kuh besprengt werden. Gott sei Dank müssen wir das nicht mehr machen, ja. Das Blut Christi jedoch hat eine unvergleichlich größere Wirkung. Denn als Christus sich selbst von Gottes ewigen Geist geleitet, Gott dargebracht hat, war das ein Opfer, dem kein Makel anhaftete. Deshalb reinigt uns sein Blut bis in unser Innerstes. Es befreit unser Gewissen von der Belastung durch Taten, die letztlich zum Tod führen, sodass es uns jetzt möglich ist, dem lebendigen Gott zu dienen. Und wichtig ist dabei, dass das Opfersystem des Alten Testaments war kein menschlicher Versuch, einen zornigen Gott irgendwie gnädig zu stimmen. Wir dürfen jetzt nicht in die Falle tappen zu denken, okay, das heißt, das Opfersystem im Alten Testament war irgendwie nicht wichtig. Nein, nein. Es war Gottes eigener Weg. Gott selbst hat gesagt zum Volk, ich habe es euch gegeben, dass ihr diese ganzen Opfer bringt. Und das ganze System der Opfer war ein Ausdruck seiner Gnade schon immer. Schon im Alten Testament schuf Gott einen Weg, auf dem schuldige Menschen in seiner Gegenwart bestehen konnten. Gott hätte ein Recht dazu zu sagen, nachdem die erste Sünde begangen ist, zu sagen, hey, ich spreche Gericht über die Menschheit und das Urteil ist, Menschen sterben aufgrund ihrer Sünde und ich biete keine Lösung an. Das wäre gerecht gewesen. Gott musste keine Lösung schaffen für uns. Musste er überhaupt nicht. Das Gerechtigkeit wäre, wenn er sagen würde, ich schaffe keine Lösung und die Menschen sind sich selbst überlassen. Aber weil Gott gerecht und gnädig ist, hat er schon im Alten Testament für das Volk Israel gesagt, ich ermögliche euch, dass ihr durch Opferrituale, durch Blutvergießen trotzdem besteht in meiner Gegenwart. Dass ich nicht ganz von euch weg bin. Dass ihr noch immer seht, dass ich euer Gott, der Herr bin, der euch aus Ägypten befreit hat. Das heißt, wir dürfen nicht denken, als sei Gott erst durch das Kreuz liebevoll geworden oder gnädig geworden. Gottes Liebe ist nicht die Folge der Sühnung, sondern ihre Quelle. Gott hat dich schon immer geliebt und deswegen ist Jesus gekommen. Und nicht erst mit dem Kreuz ist da ein gnädiger Gott raus geworden. Ich war einmal, vor meiner Pastorenausbildung war ich auch im Betrieb unterwegs, habe dort gearbeitet. Und ein Arbeitskollege, wenn wir über den Glauben gesprochen haben, hat er immer gesagt so, ja, Gott hasst dich, Jesus liebt dich. Und was er meinte war, dass Gott, der Gott des Alten Testaments, blutrünstig war, irgendwie Tiere wollte und Opfer wollte, aber Jesus, der war der liebevolle Lehrer und so weiter. Absolut falsch, okay? Weil 1. Johannes 4,10 sagt, daran besteht die Liebe, nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und seinen Sohn gesandt hat als Sühnopfer für unsere Sünden. Das heißt, bevor wir überhaupt Gott erkannt haben, bevor du und ich, die wir heute vielleicht hier sind und an Gott glauben, bevor wir überhaupt diese Entscheidung getroffen haben, hat Gott dich geliebt. Und das Kreuz macht Gott nicht erst gnädig, das Kreuz offenbart, dass Gott gnädig ist. Schon immer gewesen ist, seit der ersten Minute für die Menschheit war Gott gnädig. Und manchmal teilen wir uns das mal so auf, das Volk Israel, das Alte Testament mit den Ritualen, Gott ist da irgendwie anders. Nein, er war schon immer gnädig. Er war schon immer gnädig. Das Kreuz ist eine Offenbarung darüber, wer er ist. Er ist gnädig. Das Kreuz unseres Herrn Jesus Christus ist also nicht bloß eine vollbrachte Tat. Es ist nicht bloß nur ein Moment in der Geschichte. Es ist nicht bloß, dass Jesus einfach nur was getan hat. Ja, er hing am Kreuz, absolut. Es war ein historischer Moment. Aber das Kreuz Jesu ist die größte Offenbarung dessen, wer Gott ist. Es ist nicht nur bloß eine Handlung, die meine Sünde wegwischt. Auch wenn es das tut, ja, es ist es absolut. Aber das Kreuz Jesu ist die höchste Offenbarung dessen, wer unser Gott ist. Und ohne das Kreuz verlieren wir unser Verständnis von Gott. Wir verlieren unseren Glauben. Das Kreuz definiert alles. Das Kreuz definiert alles für uns. Da erkennen wir in der höchsten Offenbarung, wie Gott ist. Absolut gnädig für dich und für mich. Was hat das Blut für dich und mich heute für eine Bedeutung? Und die Bibel zeigt uns, dass es nicht nur einen einzigen Segen bewirkt, dass sein Blut vergossen wurde, sondern dass eine ganze Fülle von Gnade. Und das erste ist, das Blut Jesu reinigt. 1. Johannes 1, Vers 7, wenn wir jedoch im Licht leben, so wie Gott im Licht ist, sind wir miteinander verbunden und das Blut Jesu, seines Sohnes, reinigt uns von aller Sünde. Das heißt, das Blut Jesu reinigt von Sünde. Es bleibt nicht bei äußerer Behandlung der Schuld, sondern geht tief rein. Es reinigt das Gewissen, nimmt die innere Last und wäscht, was kein Mensch aus eigener Kraft sauber machen kann, reinigen kann. Das zweite ist, das Blut Jesu versöhnt und bringt Frieden mit Gott. Kolosser 1, Vers 20, und durch ihn das ganze Universum mit sich versöhnt. Dadurch, dass Christus am Kreuz sein Blut vergoss, hat Gott Frieden geschaffen. Durch sein Blut ist der Friede Gottes gekommen. Sünde trennt die Menschen von Gott. Sie schafft Distanz, Entfremdung, zerbrochene Gemeinschaft. Aber das Blut Jesu stellt wieder her, was zerstört war. Es versöhnt uns mit Gott. Es nimmt nicht nur die Schuld weg, sondern bringt die Menschen zurück in die Gemeinschaft mit Gott. Das Blut bringt Frieden mit Gott. Wo die Schuld zwischen Gott und Mensch stand, hat er den Weg des Friedens geöffnet. Und dieser Frieden ist mehr als ein inneres Gefühl, es ist eine neue Wirklichkeit. trotz Umstände, trotz Schwierigkeiten, trotz extremer Herausforderungen, trotz Krankheit zu wissen, ich bin geborgen in diesem Frieden Gottes, der mich trägt, der meine Vernunft übersteigt und ich irgendwie wissen darf, ich bin getragen, auch wenn es total unlogisch ist. Predigt von letzter Woche, ja, dass der Glaube auch unlogisch sein kann und ist. Das Blut Jesu rechtfertigt, Römer 5, Vers 9. Deshalb kann es jetzt, nachdem wir aufgrund seines Blutes für gerecht erklärt worden sind, keine Frage mehr sein, dass wir vor dem kommenden Zorn Gottes gerettet werden. Das Blut Jesu rechtfertigt den Glaubenden, den Gläubigen. Das ist eine Gerechtssprache hier, Rechtfertigung. Der Mensch steht schuldig vor Gott und erwartet das Urteil, aber das Blut Jesu, durch das Blut Jesu stehen wir vor Gott gerechter, weil Jesus die Schuld getragen hat. Das heißt, der Gläubige wird nicht deshalb freigesprochen, weil seine Schuld gering gewesen wäre, sondern weil ein anderer sie auf sich genommen hat. Und dieses Blut Jesu verändert nicht nur unser Empfinden, sondern unsere Stellung vor Gott. Das ist die Stellung, die wir haben. Wir sind gerechtfertigt vor Gott. Das Blut Jesu erlöst, Epheser 1, Vers 7, durch ihn, der sein Blut für uns vergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Erlösung heißt losgekauft werden, losgekauft sein, befreit werden, aus einer Bindung herausgeführt werden. Das heißt, das Blut Jesu hat uns aus der Herrschaft dieser Sünde herausgekauft, herausgenommen, herausgezogen. Sein Blut hat uns nicht nur aus dieser Knechtschaft der Sünde herausgeholt, sondern hat uns auch für Gott erworben. Er hat es nicht nur rausgekauft und stehen gelassen, jetzt sieh mal zu, wie du klarkommst, sondern er hat uns hineingebracht in die Kindschaft Gottes. Also er hat uns für Gott erworben, nicht nur von etwas weg erworben, sondern für Gott hin auch erworben. Und wir gehören nicht mehr der Sünde, nicht mehr der Feind, nicht mehr dem Feind und nicht mehr uns selbst, ja? Wir gehören nicht mehr uns selbst auch, wir gehören Christus. Das ist, wenn du gläubig bist, dann gehörst du nicht mehr dir selbst, dann gehörst du Christus. Du wirst losgekauft, okay? Zu seiner Ehre, für ihn zu leben. Deswegen sollen wir täglich unser Kreuz auf uns nehmen und sagen, Jesus, nicht mein Wille soll geschehen, sondern dein Wille soll geschehen. Wie kann ich dir heute folgen? Das ist loskaufen, das ist das, was Jesus erwirkt hat durch diese Erlösung. Das Blut Jesu öffnet den Zugang zur Gegenwart Gottes. Hebräer 10, Vers 19. Wir haben jetzt also, liebe Geschwister, einen freien und ungehinderten Zugang zu Gottes Heiligtum. Jesus hat ihn uns durch sein Blut eröffnet. Absolut. Das Blut Jesu öffnet den Weg zu Gott. Ja, unter diesem alten Bund war der Zugang zu Gottes Gegenwart streng begrenzt durch dieses Allerheiligste, wo da nur einmal im Jahr der Priester, hohe Priester reingehen konnte. Aber durch das Opfer Jesu ist der Weg frei. Du kannst heute in die Gegenwart Jesu treten, in die Gegenwart Gottes treten. Du kannst es, du musst nicht zu einer Person laufen. Doch durch das Opfer Jesu ist dieser Weg frei geworden. Was früher verschlossen war, ist jetzt offen. Darum darfst du auch zu Gott kommen, okay, mit deiner Schuld, mit deiner Schwachheit, mit deiner Not, mit deinem Versagen. Einen freien und ungehinderten Zugang haben wir jetzt. Und nicht deine oder meine gute Taten haben diesen Weg geöffnet, sondern das Blut Jesu, wie wir es gelesen haben. Und das Letzte ist, das Blut Jesu schenkt den Sieg. Offenbarung 12, Vers 11, sie haben ihn, den Feind, ja, es ist ihn für den Feind, durch das Blut des Lammes besiegt und dadurch, dass sie an der Botschaft Gottes festhielten und bereit waren zu sterben. Das heißt, das Blut Jesu schenkt den Sieg. Der Feind wird nicht durch menschliche Stärke überwindet, sondern durch das vollbrachte Werk Christi. Darum geben wir Zeugnis von dieser Botschaft, von diesem Blutvergießen von Jesus. Wir bekennen nicht unsere Stärke, sondern Christi Sieg. Wir sagen also eigentlich als Gläubige, das Blut des Lammes ist genug und durch Jesus Christus haben wir den Sieg über Sünde, Tod und Teufel. Okay? Das ist einmal eine Realität, die du mal echt mal annehmen darfst. Okay, dass du mal wahrnimmst, was das Blut Jesu für dich bedeutet. Sieg über Tod, Sünde und Teufel. Es ist also auch ein Schutz gegen all die Lügen des Feindes für unser Herz und für unsere Gedanken. Was tut also das Blut Jesu für dich? Es reinigt, es versöhnt und bringt Frieden mit Gott. Es rechtfertigt, es erlöst, es öffnet dir den Zugang zur Gegenwart Gottes. Es schenkt dir den Sieg. Amen, ich bin so dankbar für unseren Herrn Jesus, okay? Und 1. Petrus 1, 18 bis 19, ich wollte eigentlich diese zwei Verse erst in meinen Predigtext machen, aber ich konnte die aber auch nicht weglassen, das ist so gut, ja? Denn ihr wisst, dass Gott euch nicht mit vergänglichen Werten wie Silber oder Gold losgekauft hat von eurem früheren Leben, dass ihr so gelebt habt wie schon Generationen vor euch. Er bezahlte für euch mit dem kostbaren Blut von Jesus Christus, der rein und ohne Sünde zum Opferlamm Gottes wurde. Das Blut Jesu ist kostbar, weil es das Leben des Sohnes Gottes ist, hingegeben für Sünder wie dich und mich. Es ist kostbar, weil es vollständig bezahlt hat, was wir nie hätten zahlen können. Es ist kostbar, weil es auch heute noch rettet, reinigt und befreit. Und darum, um zu der ersten Frage zu kommen, darum reden wir vom Blut Jesu. Darum singen wir vom Blut Jesu, auch wenn es erst mal ein bisschen komisch wirkt, vielleicht, wenn man das zum ersten Mal irgendwie hört. So. Darum predigen wir vom Blut Jesu, darum leben wir von dieser Kraft seines Blutes. Die Band kann gerne nach vorne kommen. Und wir hören gleich einfach ein Vortragslied, ein neues Lied. Ihr dürft dann gerne sitzen bleiben in den Momenten. Aber ich möchte jetzt noch mal einen letzten Gedanken mit uns teilen, der dich noch mal einladen soll, diese Wahrheit heute anzunehmen, für dich ganz persönlich. Wir lesen in dem Propheten Sacharja 13, Vers 1, folgenden Vers. An jedem Tag wird für den Nachkommen Davids und für die Bewohner Jerusalems eine Quelle geöffnet sein, die sie von Sünde und Befleckung reinigt. Der Prophet Sacharja spricht von einer geöffneten Quelle gegen Sünde und Unreinheit. Und das Bild, dieses Prophetie passt wunderbar auf Jesus Christus. Und das ist auch etwas, was darauf hindeutet. Und natürlich ist das Evangelium erstmal den Juden gepredigt worden, Nachkommen Davids und die Bewohner Jerusalems. Aber wir wissen auch, dass das Evangelium dann weitergetragen wurde, ja, bis an die Enden der Welt. Und das ist unser Auftrag immer noch heute, dass wir es tun. Das heißt, wir sind eingeschlossen, zu dieser Quelle zu kommen. Und auf Golgatha wurde diese Quelle geöffnet. Die Quelle, die von Sünde und Befleckung reinigt. Seit fast 2000 Jahren ist diese Quelle nicht versiegt. Sie ist noch offen. Sie reinigt immer noch, sie rettet immer noch. Sie hat ihre Kraft nicht verloren. Diese Quelle, die heute noch offen ist. Und die entscheidende Frage ist also nicht, ob die Quelle fließt. Die Frage ist, ob du zu ihr kommst. Die Quelle ist offen, die fließt seit 2000 Jahren, um zu reinigen, um zu retten, um zu befreien. Die Frage ist, gehst du zur Quelle? Und wenn du merkst, dass du dich schuldig gemacht hast, dann komm zur Quelle an diesem Tag. Okay, komm zu dieser Quelle, die dich reinwäscht. Wenn dein Gewissen dich anklagt, dann komm zur Quelle. Wenn du müde geworden bist und innerlich weit weg von Gott lebst, weißt du was, dann komm zur Quelle. Die Quelle ist offen für jeden, der kommen möchte. Er hat sein Blut vergossen am Kreuz von Golgatha. Und seitdem ist die Quelle geöffnet für dich und für mich. Was für einen wunderbaren Gott haben wir. Jesus, wir danken dir. Wir danken dir so sehr, dass du diese Quelle geöffnet hast, wie dieses prophetische Bild davon spricht, dass du diese Quelle bist, dass dein Blut vergossen wurde für uns, dass du dich freiwillig hingegeben hast und dass wir heute hier stehen dürfen und wir dürfen zu dieser Quelle kommen. Gott, du weißt, ob wir hier sind mit Schuld, du weißt, ob wir hier sind mit einem Gewissen, das uns irgendwie plagt. Du weißt, ob wir hier sind und müde sind, distanziert sind von dir. Du weißt, wie wir hier sind. Und alles, was du heute sprichst, ist komm. Und so möchten wir kommen, Jesus, zu dir. Und ich möchte dich einladen, an deinem Platz, wo du bist, einfach das zu beten, das vor Gott zu bringen, wenn dich etwas beklagt und du willst zu Gott kommen. Du brauchst die Kraft, die in seinem Blut so wirksam wird für dein Leben, dann komm jetzt in Kontakt mit Gott. Sprich ihn an, bete zu ihm. Erlebe, wie die Kraft des Blutes dein Leben berührt, dein Leben verändert. Und so danken wir dir, Jesus, dass wir auch gleich, wenn wir das dann hören und wenn wir auch dann nochmal ins Abendmahl gehen, nochmal ganz bewusst wahrnehmen, was das bedeutet, so dein Leib zu brechen und von dem Kelch zu trinken, und was dafür steht, dass dein Blut vergossen wurde, dass wir es immer wieder tun, Herr, und immer wieder sehen, so ja, das ist das Zentrum, ja, Jesus, das brauchen wir mehr als je zuvor, dich im Zentrum zu haben, zu sehen, was du für uns bewirkt hast. Und ich danke dir, Gott, dass du in diesem Gottesdienst, Gott, uns heute berühren möchtest, dass wir ein offenes Herz haben jetzt für dich, dass du zu uns sprechen kannst, dass du uns da antippen kannst und wir, Gott, heil werden, Gott, in deiner Gegenwart, wir alles so ablegen können, jede Last, Gott, jede Sünde, Gott, jedes Falsche, was wir so im Kopf haben, Gott, dass das für dich nicht zu groß ist, sondern du nimmst es an, Herr, und du reinigst uns, Herr, du reinigst uns, weil du treu und gerecht bist und das gerne tust, wenn wir zu dir kommen. Und dafür danke ich dir und ich bete, Gott, dass du es weiter einfach wirkst, Gott, mit deinem Heiligen Geist, uns berührst, uns einfach zeigst, wer du bist. In Jesu Namen. Amen.